Markus begrüßt heute Thorsten Müller-Ödwisch. Thorsten gehört zu den weltweit führenden Vordenkern im Feld des Luxusmarketing. Er war bis Ende 2023 CEO von Rolls-Royce Motor Cars. In seiner 13-jährigen Amtszeit verantwortete er den Wandel des Unternehmens von einem konventionellen Automobilhersteller zu einem internationalen Luxusunternehmen. Vor seinem Einstieg bei Rolls-Royce war Thorsten 13 Jahre lang bei der BMW Group tätig, unter anderem als Direktor der Marke Mini, als Senior Vice President des zentralen Marketings und Brandmanagements. Zuletzt war er für das Marketing und das Produktmanagement der gesamten Automobilpalette von BMW verantwortlich. Thorsten erwarb sein Diplom in Wirtschaftswissenschaften an der Universität Augsburg.
Thorsten, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist. Und wir starten wie üblich mit unseren Einstiegsfragen. Und die erste, der keiner hinkommt: Was ist deine Lieblingsmarke?
Das ist, glaube ich, offensichtlich Markus. Diese Marke liebe ich nun wirklich und das ist Rolls-Royce.
Hast du ein Lebensmotto, mit dem du durch die Welt läufst, was dich so bestimmt über die Jahre?
Ja, vertraue deinem Bauchgefühl. Also handel nicht nur nach deinem Intellekt, sondern traue dem, was dein Bauch dir sagt. Und das hat mir sehr häufig auch den Weg in die richtige Richtung gewiesen.
Aber Daten nicht vernachlässigen, sondern...
Ja, beides ist wichtig. Also nicht nur sozusagen intuitiv handeln, sondern natürlich auch datenbasiert handeln. Aber Daten können nicht immer die richtige Entscheidung bestimmen. Denn ich sag mal so, Führung ist für mich am Ende des Tages die richtige Entscheidung fürs Unternehmen zu fällen. Und wenn Entscheidungen rein datenbasiert wären, dann kann ich einen Computer fragen, was gemacht werden muss. Aber Top-Management-Aufgaben sind nicht computerbasiert. Und da, glaube ich, kommt viel auf Erfahrung drauf an, auf Bauchgefühl. Gerade eine Marke zu führen, hat viel mit Bauchgefühl zu tun und hat viel damit zu tun, was ist gut für die Marke, was ist vielleicht nicht so gut für die Marke. Und das kann man nicht in Worte fassen, das kann man auch nicht in Zahlen fassen, sondern das sind Gefühle, die in mir abgehen, wo ich merke, das könnte fliegen, das könnte passen. Oder wo ich auch merke, mir stellst die Nackenhaare auf bei Vorschlägen. Das geht gar nicht.
Mit wem würdest du gerne mal ein Bier trinken?
Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen seltsam oder kitschig, aber ich würde gerne mit den beiden Founding Fathers der Marke Rolls-Royce mal ein Bier trinken gehen. Und das war wirklich immer eigentlich mein Traum. Ich hätte die gerne mal, also Charles Rolls und Sir Henry Rolls, mal gefragt, wie findet ihr das, was wir hier so machen? Wie seht ihr das? Was erlebt ihr hier? Was hättet ihr gemacht an meiner Stelle? Und deswegen würde ich liebend gerne mit denen mal ein Bier trinken gehen.
Was ist dein Must-Read? Was ist das, was du als Buch bezeichnest, was dich eigentlich im Leben begleitet oder was du jedem empfiehlst, was er lesen sollte?
Also ich lese eigentlich viel. Ich habe ein Lieblingsbuch, weil es mich sehr berührt hat und das ist Die Drachenläufer. Das ist über zwei Brüder in Kabul und wunderschönes Buch. Und das hat nach wie vor bei mir einen hohen Stellenwert. Ich habe es dreimal gelesen in Summe und liebe es sehr. Es hat nichts mit Wissenschaft zu tun, es hat nichts mit Marketing, Branding, Unternehmensführung zu tun, sondern es ist etwas, was mich sehr bereichert hat, das über die beiden zu lesen zur damaligen Zeit in Kabul in Afghanistan. Tolles Buch.
Wie sieht dein idealer Arbeitstag aus?
Spontan sehr abwechslungsreich muss er sein. Also ich liebe Abwechslung und es können durchaus Meetings sein. Es kann aber auch sein, dass ich viel Kunden getroffen habe, dass ich durch die Produktion gelaufen bin. Ich muss ständig um mich herum Abwechslung haben. Das ist wichtig. Das hält mein Gehirn am Laufen und motiviert mich sehr.
Jetzt habe ich noch ein paar Entweder-Oder-Fragen an dich. Family Dinner oder Networking Cocktail?
Ja, so sehr ich meine Familie liebe, Networking Cocktails liebe ich fast mehr, muss ich sagen, weil ich die immer sehr inspirierend finde. Wir haben auch in St. Gallen am Symposium wieder sehr, sehr interessante Menschen getroffen und das macht mir großen Spaß, sowas.
Instagram oder LinkedIn?
Instagram. Definitiv, weil deutlich zeitgeistiger und wirklich bunter, vielfältiger und lehrreicher für mich.
Ferien in den Bergen oder an der See?
Ich liebe die Berge, aber ich bin ein großer Freund des Wassers. Also deswegen gerne an der See und auch an einem See.
Okay, der kann dann auch in Bergen liegen.
Genau.
Gut. Letzte Frage, Shopping oder E-Commerce?
Shopping. weil für mich ist das Kauferlebnis sehr prägend, wenn ich ein gerade hochpreisiges Gut kaufe. Ich erlebe das gerne. Ich erlebe auch gerne den Service drumherum. Und E-Commerce ist halt, ich bestelle was, krieg's nach Hause geliefert, ist zwar convenient, aber ist nicht das volle Erlebnis.
Thorsten, du hast es mehrfach schon eben betont, die Marke Rolls-Royce, die du über Jahre geführt hast, ist dir sehr ans Herz gewachsen. Du hast ja auch viele Dinge erreicht, aber als du hingekommen bist zu Rolls-Royce, als das Ganze anfing, da gab es zwei Modelle. Die Marke war zwar solide, aber glaube ich noch nicht da, wo sie dann auch hin sollte. Was waren die ersten Gedanken, die du gehabt hast, wie man das am besten entwickeln kann?
Also der erste Gedanke ist natürlich, man ist überwältigt und man ist humbled, wie die Engländer sagen, so eine Funktion ausüben zu dürfen. Die Marke ist ja jetzt 120 Jahre alt geworden und hat ja eine unglaubliche Geschichte. Und plötzlich bist du the helm of an der Spitze dieser Firma und musst dafür sorgen, dass sie in der Zukunft weiter erfolgreich unterwegs ist. Und was ich vorgefunden habe, ist eine sehr erfolgreiche Wiederbelebung dieser Marke. Die war ja mal in den 70er, 80er Jahren, auch 90er Jahren irgendwann mal so weit, dass sie von einschlägigen Publikationen in England als National Embarrassment bezeichnet wurde, weil sie eben nicht mehr dem Ethos der Marke entsprach, Qualität, bestes Engineering und so weiter. Und die BMW Group hatte ja die Chance gehabt, diese Marke wieder zurück ins Leben zu rufen. Und hat es auch sehr erfolgreich gemacht, hat ein völlig neues Werk gebaut, hat ein völlig neues Produkt erfunden. Das war der Phantom in neuester Generation, Phantom 7 damals, also in siebter Generation. Und was man wirklich sehr erfolgreich gemacht hat, ist, dass man den Atem bewiesen hat, lange in dieser sehr High-End-Position zu verweilen. Also ausschließlich einen Phantom im Angebot zu haben. Den gab es in zwei oder drei Varianten sogar, als Limousine, als Coupé und als Drop-Top, also sozusagen Convertible. Beide haben dafür gesorgt, dass wieder klar wurde, wo Rolls-Royce hingehört, nämlich an die Spitze des Automobilbaus, ganz, ganz weit oben. Und das muss man auch lange durchhalten, weil ansonsten versteht es die Welt nicht. Die Welt braucht etwas an Zeit, um wirklich zu verstehen, wie sich eine Marke wieder positioniert hat. Das ist sehr konsequent durchgehalten worden. Als ich gekommen bin, war die Aufgabe eigentlich sehr schnell transparent, dass die Marke deutlich jünger werden muss. Wir waren damals Durchschnittsalter 57, 58, fast ausschließlich männlich, sehr stark Chauffeurs. Gefahren definiert. Wir haben das ja komplett umgedreht. Wir haben die Marke extremst verjüngt. Wir haben die Marke, sagen wir mal, von einer Chauffeursmarke zu einer Selbstfahrermarke weiterentwickelt. Und wir haben sie, behaupte ich, um Meilen cooler gemacht, als das damals der Fall war, als ich kam.
Was waren so die Beweggründe auf Kundenseite? Was waren so die Indikatoren, die dir gezeigt haben, das ist die richtige Richtung, in die ihr geht?
Ich war ja auch neu im Luxusgeschäft sozusagen. Und ich habe mich damals wirklich ganz am Anfang gleich mit vielen Banken unterhalten, auch Private Banks, um mehr Einblick zu bekommen in die sogenannten Ultra-High-Net-Worth-Individuals. Das sind eigentlich typischerweise die Kundschaft von Rolls-Royce, also Menschen, die 30 Millionen und mehr Liquid Assets haben. Und die Banken haben mir alle unisono gesagt, dass man wahrscheinlich einen großen Umbruch zu verzeichnen hat in den nächsten Jahren. Geld wird völlig anders verdient. Reichtum entsteht in jungen Jahren. Reichtum entsteht durch sehr intelligente Geschäftsideen. Wenn du heute clever bist, machst du auf deinem iPhone sehr, sehr gute Geschäfte, Fintech und Ähnliches. Und dass man sich darauf einzustellen habe, ist mit unkonventionelleren, jüngeren, unprätentiöseren Kunden in dem Segment zu tun zu haben. Und darauf haben wir uns eingestellt. Und ich muss sagen, es ist tatsächlich genauso gekommen wie damals prognostiziert. Die Kunden sind deutlich jünger geworden, wobei das nicht automatisch kam. Du musst natürlich auch verstehen, wie sehen die aus und wie sprichst du die an, um sie überhaupt zu gewinnen, zu Rolls-Royce zu kommen. Als ich kam damals, war eigentlich sehr häufig zu hören, die Marke ist noch zu alt für mich. Jetzt nicht, vielleicht in 20 Jahren, obwohl das Geld da war. Und das war mir ein Dorn im Auge, zu hören, dass man die Marke zwar gut findet, aber die Marke als zu alt gesehen hat. Also eigentlich vom Image her, man wirft sich einen unpassenden Mantel über, wenn man in dieser Marke gesehen wird. Und das habe ich gesagt, das müssen wir ändern, das kann nicht sein. Und wir haben die Marke deutlich zeitgemäßer ausgerichtet. Wir haben sie sehr unkonventionell auch positioniert. Wir haben sie auch durchaus, ich benutze das Wort ungern, aber hier richtigerweise radikal positioniert mit Initiativen wie Black Badge, die dunklere, ich nenne das immer die bösere Seite von Rolls-Royce, was uns sehr, sehr viel Potenzial gerade bei jüngeren Kunden erschlossen hat.
Ich finde das einen ganz wichtigen Punkt. Wir reden ja immer über Luxus und haben das Gefühl, das ist ein nischiger Markt und das ist ein Markt, der ganz klar definiert ist, wo es hierarchische Verhältnisse zu den Kunden gibt und die Marke steht über allem. Und die Idee zu sagen, wir haben eine Möglichkeit, mehr auf Augenhöhe zu kommunizieren auf der einen Seite und dann eben auch zu sagen, wir werden jünger, was ja nicht heißt billiger, sondern eine andere Ansprache. Und das ist, glaube ich, was viele nicht verstehen, wenn wir über Luxus reden, dass es nicht darum geht, irgendwo die High-Hanging-Fruit immer zu sein, sondern eben auch zugänglich zu sein bei den richtigen Kunden.
Völlig richtig. Wir waren, als ich kam, sehr stark auf einem, ich nenne es jetzt mal Pedestal, wie die Engländer sagen, wie auf einer abgeschirmten kleinen Bühne und waren für viele gar nicht nahbar genug, die sich eventuell sogar für die Marke interessiert haben. Und wir haben das auch so geöffnet, dass wir in einer nicht arroganten Art und Weise auf Kunden zugegangen sind und auch gesagt haben, Arroganz ist nicht Teil der Marke Rolls-Royce. Du musst, sagen wir mal, über ein gewisses Einkommen verfügen, um bei uns dabei zu sein. Aber es gibt ansonsten eigentlich keine Eintrittsbarrieren, sondern wir lieben unsere Kunden und jeder Kunde ist sehr willkommen. Und man muss auch verstehen, dass sich Luxus nicht fest definiert, sondern Luxus ist in einem ständigen Fluss und wird definiert durch den Kunden am Ende des Tages. Und du musst auf ihn hören, um zu verstehen, wie justierst du deine Marke und was ist wirklich angesagt.
Siehst du Rolls-Royce als eine Marke, die in der Luxusindustrie unterwegs ist oder ist es eine Automobilmarke? Wie siehst du Rolls-Royce?
Ja, Rolls-Royce ist eindeutig eine Luxusmarke. Niemand benötigt einen Rolls-Royce im klassischen Sinne, um von A nach B zu kommen. Also technisch gesehen sind es natürlich Automobile, aber der Beweggrund, sich einen Rolls-Royce zu kaufen, ist ein ganz anderer, ist purer Luxus. Die Kunden haben im Regelfall große Garagen mit allen Möglichkeiten, so wie wir für unterschiedliche Anlässe Garderoben haben. Du gehst anders in die Oper als in die Bar, so sehen auch Garagen aus. Für jeden Zweck ein unterschiedliches Produkt. Deswegen hat das viel mehr mit Lifestyle zu tun, auch mit dem Wunsch, sich sein eigenes Meisterwerk zu kreieren. Und das kannst du ja bei Rolls-Royce. Wir haben ja Bespoke erfunden und auch groß gemacht und eigentlich jedem Kunden die Möglichkeit gegeben sein, wirklich individuelles Masterpiece zu fertigen.
Wie sieht es im Prozess aus, wenn also jemand sagt, er möchte einen Rolls-Royce kaufen? Wie entsteht diese, im Modernen nennen wir es ja Co-Creation quasi, der Kunde bringt sich ja extrem ein.
Genau.
Wie sieht dieser Prozess aus? Ich finde das spannend, weil es ja fast dann zu einer Dienstleistung wird.
Ja, der Service hat sehr unterschiedliche Facetten. Du bist natürlich herzlich eingeladen, nach Goodwood zu kommen, was sehr, sehr viele Kunden machen. Gucken sich an, wie sieht die Fertigung aus. Es ist ein fantastisches Gebäude von Grimshaw im Süden Englands, wunderschön in der Landschaft eingebettet. Nichts, was man als eine klassischerweise Automobilfabrik wahrnehmen würde, sondern es ist mehr eine Manufaktur. Dort sitzt du zusammen mit unseren Designern. Wir haben ein sogenanntes Private Office in Goodwood, in dem der Kunde herzlich willkommen ist und nach der Tour durch die Fabrik noch besser inspiriert sein Meisterwerk kreiert, zusammen mit den Designern. Du kannst das aber auch genauso natürlich bei dem Händlerpartner machen oder aber du bist eingeladen in eins unserer weltweiten Private Offices.
Wenn ich mir das jetzt so anhöre und so ein bisschen in die Luxusindustrie reingucke, dann gibt es eben halt momentan noch viele Marken, die sind im Gespräch und die siehst du immer wieder. Es gibt schöne Bilder, wo Menschen in Schlangen vor den Läden stehen und darauf warten, reingelassen zu werden. Uhrenmarken wechseln ihre Warteliste in eine Wunschliste und andere sagen wiederum, wenn du meine Handtasche haben willst, dann musst du dich ein bisschen anstrengen. Es gibt diese hierarchische Denke in der Luxusindustrie und ich fühle mich dabei immer ein bisschen unwohl. Wie siehst du das?
Das ist ein sehr heikler Pfad, den man da betritt. Wir bauen immer ein Automobil weniger als Nachfrage im Markt herrscht. Das ist eigentlich ein ganz berühmter Ausspruch, der ist nicht von mir oder auch nicht von Rolls-Royce, sondern der ist von Enzo Ferrari und das ist eigentlich ein ehernes Prinzip. Das ist, behaupte ich, das eherne Prinzip der gut geführten Luxusmarke. Man kann es auch Scarcity nennen, du legst bewusst Wert darauf, eher knapp zu sein, wobei das ein durchaus diffiziles Spiel ist, weil du eigentlich immer wieder zwischen Verfügbarkeit und Scarcity sauber steuern musst, weil die Nachfrage ist ja nicht konstant gleichbleibend. Du erlebst durchaus auch in der Luxusindustrie Schwächen in bestimmten Märkten. Erlebt man ja momentan in China. Der chinesische Markt ist ja sehr, sehr stark eingebrochen für alle Luxushersteller. Auf sowas musst du reagieren. Nichts ist schlimmer, dann eine Organisation oder Fertigungsprozesse zu haben, die sowas nicht erlauben. Also du musst eine hochflexible Fertigung auch ermöglichen, um auf sowas auch Rücksicht nehmen zu können. Und die Philosophie von Rolls-Royce ist definitiv nicht arrogant zu sein, habe ich schon am Anfang gesagt. Und natürlich hast du Wartezeiten auf einen Rolls-Royce. Und natürlich arbeiten wir auch nach dem Prinzip, dass derjenige, der zuerst ordert, auch zuerst das Fahrzeug bekommt. Und natürlich haben wir auch eine Kategorie von exzeptionell guten Kunden weltweit, die auch bevorzugten Zugriff auf bestimmte Produkte haben oder aber sogar auf Einladung hin einen völlig eigenständigen Rolls-Royce kreieren dürfen. Coachbuild nennt sich diese Initiative. Aber ich bin kein Freund von Schlange stehen. Warum nicht? Weil das auch die Kunden von Rolls-Royce alles andere als billigen würden. Und Arroganz ist eigentlich in dem Segment nicht wirklich angeraten. Jeder Kunde hat Verständnis dafür, dass Gutes lange dauert in der Entstehung und man ist auch gerne bereit, darauf zu warten. Aber es ist auch immer eine Frage, wie verpacke ich diese Botschaft, dass du das Produkt erst in anderthalb Jahren oder vielleicht manchmal auch erst in zwei Jahren geliefert bekommst, weil eben sehr viele Interessenten weltweit da sind und weil Produktion begrenzt ist, auch technisch begrenzt ist. Wir können nicht beliebig wachsen, wollen das auch gar nicht. Und wenn das erklärt wird, dann ist das auch klar nachvollziehbar. Aber idealerweise lässt du Kunden nicht in der Schlange stehen. Und ich kann dir nur sagen, die Rolls-Royce-Kunden sind ja eine andere Liga als die, die vor irgendeiner LVMH-Boutique Schlange stehen. Das würden die nie machen.
Jetzt habe ich ein zweites Thema. Das beschäftigt mich immer vom Hintergrund der Markenführung vor allen Dingen. Wir haben grundsätzlich diese Tendenz, wir gehen in die Experience Economy, wir wollen Erlebnisse vermitteln. Und jetzt sieht man diesen Trend, der sich fast durch die gesamte Luxusbranche zieht, in Richtung Hospitality zu gehen. Also Aston Martin macht ein Hotel auf, Lalique besitzt 3-Sterne-Restaurants unter anderem Namen, Breitling macht Cafés auf, Coach macht ein Café in Singapur auf und alle rennen eigentlich in eine Service-Industrie. Wie siehst du das? Ist das jetzt eine konsequente Entwicklung, dass wir also Hotels von Cartier sehen werden, dass Bugatti seine Bespoke Apartments bauen wird? Ist das etwas, was den Marken wirklich hilft oder ist das die Suche nach dem neuen Verständnis, eine Zahlungsbereitschaft beim Kunden abzuholen?
Also ich persönlich halte davon gar nichts. Zu meiner Zeit bei Rolls-Royce haben wir das konsequent abgelehnt und zwar vor dem Hintergrund, du bist in der Rolle als CEO einer Luxusmarke, musst du ständig in der Lage sein, diese Marke auch entsprechend steuern zu können. Und ich behaupte, viele dieser Marken, die momentan ihren Markennamen höchstbietend verkaufen, um Apartmenthäuser in Miami hinzustellen, sind nicht mehr in der Kontrolle, in 10, 15, 20 Jahren noch Einfluss darauf zu haben, wie sieht dieser Tower eigentlich auf. Das heißt, etwas, das heute toll ausschaut, mag in 15, 20 Jahren ziemlich runtergekommen aussehen, trägt aber immer noch deinen Markennamen. Also ich halte davon aus dem Grund nichts. Ich halte auch nichts davon, weil ich sage, eine Marke sollte sich treu bleiben in dem, was sie tut und wofür sie steht und wo ihre Kompetenz liegt und wo wirklich auch der Kunde versteht, warum sie das macht. Warum hätten wir ein Rolls-Royce-Café aufmachen sollen? Das macht keinen Sinn. Wir sind keine Baristas. Andere sind viel, viel besser im Gastronomiebereich. Warum sollte die Marke Rolls-Royce dort einsteigen? Was nicht heißt, dass die Marke sehr wohl sogenannte Private Offices weltweit eröffnet hat, das aber mehr mit der Zielsetzung, nahe an die Kunden ranzukommen und das Goodwood-Erlebnis, also du betrittst sozusagen Räumlichkeiten und hast dort die Möglichkeit, fast live geschaltet nach Goodwood zu kommen, wenn du in China bist oder wenn du in Tokio bist oder wenn du in New York bist. Also das ist eine zielführende Idee, weil die auch authentisch für die Marke ist. Dort geht es in erster Linie darum, wie sieht dein zukünftiger Rolls-Royce aus und wie, sagen wir mal, diskutierst du am besten mit Designern und wie vermittle ich dir am besten, was geschieht eigentlich in Goodwood, ohne dass du in Goodwood sein musst. Das ist authentisch und ist auch klar nachvollziehbar. Aber wir wären zu meiner Zeit zumindest niemals in Restaurants, Cafés, Hotellerie, Apartmentblocks und Ähnliches eingestiegen. Das ist im ersten Moment ein durchaus interessanter Gedanke, weil häufig viel Geld dafür bezahlt wird, diesen Markennamen mitführen zu dürfen. Aber ich sage immer, be in control of your brand, und zwar für immer.
Ich meine, es ist ja schon ein Eingeständnis, wenn du sagst, du musst dir einen Partner holen, um einen Service bieten zu können. Wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an die Geschichte, dass du deine Kunden vor dem Haus in der Schlange stehen hast, wie willst du denn eine Mentalität aufbauen, dass du auf einmal einen Kunden bedienst und einen Service bietest? Und das, glaube ich, ist das, was viele nicht verstehen, weil klar geht das Geld immer mehr in Erlebnis und geht es immer mehr hin, dass du versuchst, eben verschiedene Zahlungsbereitschaften abzugreifen. Aber das hilft halt nicht zu sagen, du bist eine tolle Marke und machst jetzt ein Restaurant auf, weil dir die Kompetenz fehlt. Wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben es in Singapur gerade gesehen, es gibt diese T-Marke TWG, die kommt aus Singapur. Na, dass die T-Shops aufmacht, das geht natürlich. Das passt ja zusammen. Aber du musst halt wissen, wo deine Marke, die auch diese Kompetenz hat. Und ich weiß nicht, ob viele Luxusmarken einfach nicht wirklich verstehen, ja, du bist ein Schmuckstück, aber du bist jetzt nicht derjenige, von dem ich ein Dessert haben will.
Korrekt, richtig. Und dann wird natürlich versucht, sagen wir mal, Desserts anzubieten, die sehen aus wie Schmuckstücke. Aber das hat dann einen durchaus entertainenden Wert, würde ich jetzt mal behaupten, und wird mit Sicherheit für viel Traffic auf Instagram sorgen. Aber eine echte Luxusmarke hat nicht unbedingt nötig, ständig über Instagram gejagt zu werden, sondern sie hat die weltweiten Bewunderer in großen Scharen. Ich bin immer der Meinung, eine Marke sollte man ziemlich fokussiert führen.
Ich meine, Louis Vuitton bietet jetzt in Singapur Schokolade an. Das ist in Asien üblich, weil Süßigkeiten ein großes Thema sind. Da passt das vielleicht noch. Aber macht es mal in Paris. Da würde ich schon wieder mir Gedanken machen, ob die Schokolade überhaupt passt und wie lange die sich hält. Weil die wird es ja nicht essen, die wird es ja eigentlich eher angucken. Deswegen habe ich da auch so meine Befürchtung. Aber dennoch, ich glaube, das ist eine Entwicklung, die den Marken dann auch entgegenläuft, weil du brauchst diese Hospitality-Kompetenz. Ich habe gerade gelesen, kann ich auch nur jedem empfehlen, das Buch Unreasonable Hospitality von dem Gründer vom 11 Madison Park Restaurant. Und es ist wunderbar beschrieben, wie der sagt, wir waren Top 50 besten Restaurants der Welt, aber wir waren die 50. und das hat uns geärgert. Und dann haben sie sich gefragt, wie können wir uns differenzieren? Haben sie gesagt, kochen können die alle. Da kriegen wir die nicht eingeholt. Also versuchen wir es über ein Service-Niveau, wo die Schwarte kracht. Also wenn du dort einen Tisch reservierst, 4 Wochen vorher, dann ist der am Telefon war, der die Reservation gemacht hat, ist derjenige, der dich empfängt, wenn du da reinkommst. In der Zwischenzeit hat er dich gegoogelt, kennt dich auswendig. Die hören dir beim Essen zu und wenn du sagst, schade, ich habe noch keinen Hotdog gegessen in New York, dann rennt einer rüber zum Hotdog-Stand und macht da draußen 3-Sterne-Gericht und bringt dir das an den Tisch. Also die bewegen alles, um sich in diesem Service-Gefühl wirklich zu differenzieren.
Na Markus, das macht ja auch Sinn. Das ist ja etwas, was wir ja auch auf die Spitze getrieben haben. Das war ja das, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht ja um viel, viel mehr als nur das Produkt. Es geht auch darum, welchen Service bietest du drumherum. Und der Kunde steht immer im Mittelpunkt und muss immer im Mittelpunkt stehen. Und je besser du ihn pamperst, ihn umsorgst, ihn kennst, ihn wertschätzt, umso besser wird das für dein Geschäft am Ende des Tages sein, weil der Kunde liebt das. Und Luxus ist heute viel, viel mehr als nur das reine Produkt. Es ist zu einem hohen Anteil auch das, was außen herum geschieht und wie gewertschätzt sich der Kunde führt. Das auch so viel zum Thema Leute Schlange stehen lassen und Arroganz in der Zuweisung von Gütern.
Das war's für heute. Rolls-Royce gehört heutzutage zu den erfolgreichsten Luxusunternehmen der Welt. Dies war nur durch eine umfassende Transformation des Unternehmens und eine radikale Umpositionierung der Marke möglich. Welches sind die wichtigsten Stellschrauben, um eine solche Traditionsmarke auch für jüngere Zielgruppen begehrlich zu machen? Viele Luxusmarken versuchen aktuell Fuß in der Serviceindustrie zu fassen. Kann dies sinnvoll sein? Und wenn ja, in welcher Form? Falls ihr mehr zu diesen Fragen wisst als Thorsten und Markus, könnt ihr auf unseren LinkedIn- und Instagram-Channels eure Weisheiten mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Zudem befinden sich dort auch Links zu verschiedenen Quellen, die Auskunft zu den heute diskutierten Themen geben. Auf Wiederhören! Der St. Galler.